Hallo, ihr Lieben. Guten Morgen. Wollt ihr kurz aufstehen? Euch ein bisschen strecken, ein bisschen entspannen. Es war schon sehr viel heute Morgen, sehr intensiv. Und ich verspreche euch, es geht noch intensiver weiter. Ist Gott gut? Amen. Nach dem, was wir heute Morgen schon alles gehört haben, kann man das ja eigentlich nicht bezweifeln, oder? Ist Gott gut? Ich finde stark, wie Gott immer wieder im Gottesdienst leitet durch seinen Geist, wie Impulse da sind. Wie er die Predigt vorbereitet, die man nicht besser hätte vorbereiten können, die euch herausfordern wird, die mich herausfordert, aber die genau das zum Ziel hat, was jetzt schon eigentlich mehrfach angeklungen ist, dass wir getröstet werden. Und dazu braucht es manchmal auch das Aushalten eines Vaters, der dem Küken zuschaut, wie es schlüpft, nichts tun zu können. Da zu sitzen und zu sagen, ich muss ihm vertrauen, der schafft es. Würde man nicht allem liebsten sofort sagen, ach komm, ich helfe dir doch. Und damit würde man das Kind lebensunfähig machen. Spontan kam er zu diesem Zeugnis von der Sarah, die Inschrift, die auf dem Grabstein meines Sohnes geschrieben steht. In Schwachheit gesät, in Stärke wird er auferstehen. In Schwachheit gesät, in Stärke wird er auferstehen. Deswegen, weil es ein behindertes Kind war nach 2,5 Jahren, also war schon immer behindert von Anfang an, war uns das auch wichtig, ja, vom Menschen wird so jemand eher abgelehnt. Aber in Schwachheit gesät und in Stärke auferstehen. Ich wünsche euch heute Morgen, dass wir den Blick für das Ganze haben. Für das nicht nur, was Gott hier tut, sondern so wie bei dem Küken, sagt Paulus dieses Wort, in Schwachheit werden unsere Leiber gesät, damit wir auferstehen, Herrlichkeit, und das ist unser Ziel. Tja, habt ihr die Folie schon da? Ich bin kein so ein Fan von vielen PowerPoints, gebe ich ganz ehrlich zu. Und trotzdem habe ich euch jetzt ein paar mitgebracht, werde aber dann langsam mich verabschieden von den PowerPoints, weil ich an das gesprochene Wort glaube. Ich glaube an das gesprochene Wort Gottes, dass es Kraft hat. So, ich habe euch was mitgebracht. Ja, du hast ausgeschalten, alles gut. Hört's euch an. Klasse, oder? Wirst du genau wie heute, für heute und alle Zeit, für alle Zeit. Wie geht's wohl weiter? Das ist mein Titel heute. Die Frage aller Fragen. Gibt's das? Die Frage aller Fragen. Peter hat schon ein bisschen gespoilert heute Morgen. Nein, kam beim Gebet raus. Was ist die Frage aller Fragen? Das ist ganz einfach. Die kann ich nicht beantworten, die kannst nur du beantworten. Heute Morgen. Was ist deine Frage aller Fragen? Es geht nicht um mich heute Morgen. Es geht um dich. Und somit geht es um uns beide. Möchte dir ein paar mitteilen? Vermutlich nicht. Weil sie meistens sehr tief sind. Weil sie meistens so tief sind, dass wir es uns nicht trauen, uns selber gegenüber zu fragen und noch viel schwieriger, uns sie Gott zu fragen. Und meistens ist dann so, dass diese Frage, wenn wir sie nicht stellen, sich gerne in eine Anklage verwandelt. Das ist das Problem, wenn wir uns nicht trauen, die Fragen zu fragen. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in das Wort Gottes, wo Menschen bereit waren, die Frage aller Fragen zu stellen, um nicht zugrunde zu gehen an dieser Frage aller Fragen. Eine rhetorische Frage: Möchtest du glücklich sein? Oh, eine Person immerhin. Kann man nur ja sagen. Naja, so ganz sicher bin ich mir nicht. Als jemand, der bestimmte Veranlagungen in sich hat, fühlt man sich ja manchmal wohl in diesem Modus, bemitleidet zu werden. Da will man ja gar nicht glücklich werden. Aber das ist ein anderes Thema. Willst du glücklich werden? Ich glaube, wir alle wollen wirklich glücklich werden. Ich meine jetzt das Glück, das wir in der Bibel finden. Ich möchte euch vorlesen, worauf ich euch hineinnehmen möchte. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen. Er traute sich zu fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du der, der verheißen wurde, von dem alle sagen, du bist es? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden Jünger von Johannes kamen zu Jesus und sagten: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt, also nicht irgendjemand. Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die trauen sich sogar, die Frage laut zu stellen. Ist das nicht peinlich? Johannes der Täufer fragt laut. Dabei wurden sie Zeugen. Also Jesus hat noch gar nichts gesagt. Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern geplagte heilte. Und dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende von bösen Geistern geplagte heilte und viele Blinden das Augenlicht schenkte. Jetzt ergab den Boten zur Antwort. Möchtest du heute Morgen eine Antwort auf deine Frage erhalten? Bin ich bereit, eine Antwort zu erhalten auf diese Frage? Ich gehe davon aus, dass Johannes bereit war, sonst hätte er sich nicht getraut, diese Frage zu stellen. Wenn du heute Morgen noch nicht dazu bereit bist, die Antwort zu erhalten, dann entspann dich. Ja, dann ist okay. Dann hoffe ich, nimmst du trotzdem was mit aus dem Wort Gottes heute Morgen. Gott hat unendlich viel Geduld und Zeit mit uns. Er gab den Boten zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer will glücklich sein? Und glücklich zu preisen ist, sagt Jesus, ja, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also, heute haben wir schon einen Weg aufgezeigt, wenn du glücklich werden willst. Ist ganz einfach, nimm einfach keinen Anstoß an Jesus. Wenn es so einfach wäre, müsste ich keine Predigt draus machen. In der Parallelstelle wird uns ein bisschen mehr gezeigt, warum Johannes diese Frage stellt. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen und so weiter und so fort. Der Rest steht mehr oder weniger genauso da. Nur noch mit diesem Zusatz: und Johannes saß im Gefängnis. Also er hat nicht gesehen in dem Moment, wie Jesus geheilt hatte, wie Jesus die Armen getröstet hat, wie eine Mutter seine Kinder tröstet. Er hat nicht gesehen, wie Blinde sehend wurden, Taube hören durften. Aber er hat es gehört. Und trotzdem fragt er: Müssen wir auf jemand anders warten? Bist du das überhaupt, derjenige? an den wir glauben. Wir sehen auch im Wort Gottes, warum er im Gefängnis war. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Wow, da geht's ja zu wie im alten Rom, sagt man, gell? Kein Problem, der war der Stärke, der Herodes, hat einen Bruder, sein Bruder hat wohl eine hübsche Frau gehabt und sagt, ja, ist zwar mein Bruder, aber ich bin der Chef hier, her damit. Ist es in Ordnung? Ja. Wie bitte? Es ist nicht in Ordnung. Ja? Und Johannes hatte den Mut, das ihm zu sagen. Hallo, das ist nicht in Ordnung, was du tust. Du beraubst jemand anderen, seine Frau. Und Gott ist es wichtig. Im Herodias war es wohl nicht so wichtig. Ich möchte langsam in die Antwort rangehen, euch nicht damit überfordern. Das war der Umstand. Johannes war im Gefängnis. Er wusste, es sieht nicht so gut aus. Wenn man schon den Mut hat, dem Herrscher dieser Zeit zu sagen, das ist nicht richtig, was du tust, könnte es nicht nur beim Gefängnis bleiben, es könnte auch meinen Kopf kosten. Nichtsdestotrotz hatte er den Mut und sagte es. Und Jesus sagt jetzt ihm, glücklich ist der, der keinen Anstoß an mir nimmt. Sag doch dem Johannes, der im Gefängnis sitzt. Blinde sehen, Tauben hören, Lahme gehen. Tote werden sogar auferweckt. Er sagt nicht, ich bin's. Er sagt nicht zu ihm, ja Johannes, warum zweifelst du? Ich bin's doch, kennst du mich nicht, dein Cousin. Nee. Was macht diese Antwort wohl mit Johannes? Die viel wichtigere Frage heute Morgen ist vielleicht, weil sonst sind wir zu sehr in der Theorie, was macht dies mit dir? Deine Frage, habe ich vorher gesagt, bist du bereit, deine Frage zu stellen heute Morgen? Wenn nicht, ist völlig okay, kannst du trotzdem was mitnehmen. Aber meistens stellen wir ja Fragen, so wie Johannes. Bist du wirklich der, dem ich vertrauen kann? Bist du wirklich der, der mich tröstet? Bist du wirklich der, von dem der Pastor und derjenige und diejenige gesagt haben, dass er sei? Warum ist mir dann das passiert? Habe ich zu wenig gebetet? Habe ich zu wenig geglaubt? Was macht es mit dir heute Morgen? Wenn du vom Wirken Jesus hörst, jeden Sonntagmorgen, super, ich wünsche mir noch mehr. Noch schlimmer, wenn du täglich YouTube-Videos schaust, was alles in Afrika passiert, in Südamerika, super. Und du denkst, okay, schön, bei alle klappt's, aber bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Gedanke schon mal hattet, wahrscheinlich nicht, aber nimm dir kurz Zeit und erlaube dir, diese deine persönliche Frage innerlich vor Jesus auszusprechen, wenn du das jetzt möchtest. Du musst es nicht, ich möchte dich zu nichts zwingen oder überzeugen. Wenn es dich anspricht, dann nimm dir einfach kurz Zeit. Kommen wir zurück zum Johannes. Die Bibel lässt offen, wie er reagiert hat. Aber wir möchten ein bisschen tiefer graben. Warum war das dem Johannes so wichtig? Also dem gleichen Johannes, Johannes der Täufer wird er genannt, der Jesus getauft hatte und gesagt hat, ich bin es nicht wert, ihm den Schuhriemen zu öffnen. Der gesagt hat, sieh, das Lamm Gottes, das trägt die Sünde der Welt. Ihm müsst ihr nachfolgen, nicht mir. Warum kann er jetzt auf einmal so hier eine Frage stellen? Jemand, der als Wegbereiter Gottes in der Wort Gottes dargestellt wird, weil er Mensch war, wie du und ich auch. Wir können davon ausgehen, dass er sich in der Bibel gut auskannte. Wir können davon ausgehen, dass er diese Bibelstellen kannte. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesus, bist du der, auf den wir warten? Warum öffnet sich dann meine Kerkertür nicht? Oder Jesaja 35, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Also hat sich jetzt Johannes selbstsüchtig, egoistisch, nur an sich denkend, an Jesus gewandt. Jesus, mir geht gar alles gut. Bitte. Oder sogar glaubensvoll, hoffnungsvoll, es steht doch geschrieben. Und wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, der König kommt. Ist mir dieses Lied eingefallen. Wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, und vielleicht stand Johannes tatsächlich kurz davor, den Glauben zu verlieren. Vielleicht war sein Problem, dass er auf das eine geschaut hat, auf die Kerkertür, die ist zu und sie ist zu und sie ist zu. Es kam nicht mehr bei ihm an, was Jesus tut. Er hat es wirklich getan. Ich wünschte mir, dass wir könnten das auch hier sagen. Das Blinde, wirklich Blinde, also wir alle sind ja Blinde für irgendeine Art und Weise, aber Blinde geheilt werden. Das ist ein anderes Thema. Obwohl ich denke, Gott ist so gut mit uns. Ich habe eine Brille. Wir nehmen das selbstverständlich. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Nochmals, schauen wir uns die Antwort von Jesus an. Er gab den Boten zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen, wer nicht an mir Anstoß nimmt. In einer anderen Übersetzung heißt, die sich nicht meinetwegen vom Glauben abwenden. Jesus war sich des bewusst, dass an ihm sich die Geister scheiden. Glücklich, sagt er, bist du aber, wenn du traust, deine Frage zu stellen und trotzdem keinen Anstoß an mir nimmst. Ihr seht jetzt die Jesaja-Stelle und ihr seht die Antwort von Jesus. Fällt euch irgendwas dabei auf? Fällt euch irgendwas auf?
Das eine ist eher das Körperliche, das andere eher das Geistige.
Der Körper fehlt. Sind interessant. Ist es Zufall? Hat es der Schreiber vergessen aufzuschreiben? Hat es Jesus tatsächlich nicht gesagt? Gebundene werden frei. Und die Öffnung des Kerkers der Gebundenen ist verheißen. Jesus sagt es nicht. Jesus sagt seinen Jüngern vom Johannes, sagt ihm, was er seht. Das stimmt alles. Hat Jesus mit Absicht es ausgelassen? Weil er vielleicht schon wusste, dass die Bestimmung von Johannes eventuell eine andere ist? Hat diese Antwort Johannes getröstet oder noch mehr frustriert? Was ich krass finde, ich habe mich immer mal wieder mit dieser Geschichte beschäftigt, also die Röstung, wie eine Mutter seine Kinder tröstet, sorry Jesus, nee. Also was ich hier herauslese, die sich nicht meinetwegen vom Glauben abwenden. Eigentlich kriegt Johannes noch eine Ermahnung mit. Glücklich bist du, wenn du dich nicht ärgerst über mich. Was könnte ich da jetzt nicht alles reinlesen? Johannes will eine Antwort in seiner tiefsten Not und sagt, ich brauche eine Antwort. Bist du der verheißene Messias oder bist es nicht? Glaube ich an den richtigen Gott oder nicht? Und jetzt kriege ich die Antwort von dir, ich soll mich nicht ärgern über dich. Kennt ihr sowas? Da rebelliert alles in uns. Gott, siehst du mich denn nicht? Nimmst du mich denn nicht wahr? Aber Jesus ist mehr als Mensch. Jesus gibt mehr als eine menschliche Antwort. Und Jesus weiß, dass das Wort Gottes Kraft hat. Auch wenn wir es in unserem Verstand im Moment noch nicht verstehen. Wir sind gerade in einer Kleingruppe dabei, wo wir uns überlegen, was steht denn hinter manchen Aussagen, hinter manchen Beobachtungen. Und ich habe eine herausgefunden, hinter dem Ärger und der Enttäuschung, die ich jetzt mal vermute, ich weiß es nicht, wie Johannes reagiert hat, ja, aber ich weiß, wie wir ticken, ich weiß, wie ich ticke, dass ich manchmal mich ärgere, wenn Gott nicht mein Gebet so hört, wie ich es will. Selbst dann, wenn ich etwas mich auf eine Verheißung stelle, die allgemein gültig ist. Auch hier lässt die Bibel uns nicht im Unklaren. Entschuldigung, das muss ich einfach nur kurz einstreuen, ohne darauf einzugehen näher. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Petrus sagt, darum legt ab alle Bosheiten, allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Wir haben in den letzten Wochen viel über unser Herz gehört. Ja, in meinem Herz kommt es leider manchmal vor. Ich bin manchmal neidisch. Ja? Ich möchte gar nicht darauf eingehen, aber manchmal verursacht es unser Neid, unsere Fokussierung auf das, was nicht geschieht, dass wir gar nicht empfangen können, was um uns herum geschieht und was auch von uns ist. Auch wenn es nicht speziell so für uns ist, wie wir es uns wünschten, haben wir heute Morgen auch schon gehört. Auch wenn Dinge manchmal anders laufen. Und mir kamen dazu nur zwei Sätze, die Jesus sagte, der Geist weht, wo er will. Und ich hoffe, dass wir eine geisterfüllte Gemeinde bleiben und werden, die dem Geist Gottes nicht vorschreibt, was er zu tun und was er zu lassen hat. Die so überzeugt sind, dass sie alles herunterbeten können vom Himmel. Die glauben, alles sagen und sofort tun zu können, weil es irgendwo irgendwer irgendwann gesagt hat. Sorry. Von diesem Hokuspokus in Anführungsstrich habe ich mich verabschiedet. Ich wünsche mir aber, dass trotzdem das Echte in uns zunimmt. Und die zweite Sache, die ich mich erinnert habe, ist, was geht es dich an? Sagt Jesus an anderer Stelle. Was geht es dich an, was ich mit dem tue? Petrus und Johannes. Johannes der Täufer, was geht es dich an? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ein bisschen pointiert auf die Spitze treibe. Dass ich die heile, die gesund mache, die arm und bedürftig sind, tröste und dich im Gefängnis sitzen lasse. Was geht es dich an? Das sind jetzt die falschen Worte, glaube ich, die wir hier brauchen. Die Bibel lässt offen, was bei Johannes ankommt. Aber jetzt habe ich den Fokus gerade sehr stark, sehr provokativ auf das eine gelegt, in Anführungsstrich auf das, was Johannes vielleicht nicht so gut gemacht hat. Und jetzt möchte ich immer mehr den Blick auf das legen, woraus es vielleicht wirklich ankommt. Ihr dürft die Folien jetzt abmachen. Ich werde keine Folien mehr zeigen, sondern jetzt nur noch vorlesen. Was ich euch noch nicht erzählt habe, ist, wie die Geschichte weitergeht. In Matthäus 11 sagt Jesus, nachdem er die Jünger weggeschickt hat, Folgendes. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meine Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, hört mir jetzt bitte zu, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Hört ihr das? Wie Jesus den Johannes auf einmal ehrt? Er hat ihm scheinbar eine Ermahnung mitgegeben, wenn wir würden so lesen. Aber er sagt gleich sofort drauf, hallo, mein Blick ist ein ganz anderer auf Johannes den Täufer. Bernd, interpretiere nicht so viel rein. Es gab keinen größeren als Johannes den Täufer. Wow! Soll ich dir mal was sagen? Sorry, der erste Platz ist weg. Ja. Sorry, der erste Platz ist weg. Dem gehört schon Johannes dem Täufer. Und ist das jetzt Hauptproblem immer wieder? Wir glauben zu wissen, wie Gott über uns denkt. Wir glauben zu wissen, dass das, was wir über uns selber denken, die einzig wahre Realität ist. Und ich möchte uns heute Morgen sowas von ermutigen, unseren Blick wegzurichten wiederum auf Gott, dessen Urteil das einzig richtige, wahre Urteil ist. Und wir haben heute Morgen gesungen, ich weiß, wer ich bin. Auch wenn ich nicht immer das Richtige tue. Und trotzdem bin ich ein Kind Gottes. Und trotzdem, obwohl ich ein Kind Gottes bin, erlebe ich, dass Gott manche Gebete nicht hört. Und was mache ich jetzt damit? Was machst du mit den Fragen, die du vorher genannt hast, innerlich? Werden sie zum Fokus deines Lebens? Worüber du in Gefahr stehst, deinen Glauben zu verlieren? Oder kommen wir am Ende dazu und sagen, Gott, ich vertraue dir, du kannst mit mir tun und lassen, was ich will, was du willst. Auch wenn es nicht das ist, was ich gewählt hätte. Es gibt Gottfakten. Ja, ich bin geliebt, ich bin erlöst, ich bin in Jesus Christus. Aber meines Erachtens kann ich nicht jede einzelne Stelle, die im Testament, im Alten und Neuen gefunden ist, immer persönlich nehmen. Ja? Wir werden am Ende der Predigt noch hören, wir brauchen eine Rema, eine Offenbarung Gottes in diese Situation rein. Und ich glaube, dass Johannes die empfangen hat, dass er es einordnen konnte. Ich möchte euch jetzt zwei Bibelstellen laut vorlesen, die mich in meiner Annahme, glaube ich, bestätigen, dass Glauben mehr ist als nur das Erhören von unseren Gebeten. Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Die Zeit der Verfolgung. Ganz nebenbei heißt es, Vers 2, Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Vers 5 heißt es, während Petrus nun also streng bewacht und im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Wir kennen das Ende der Geschichte. Im Vers 2 heißt es, Jakobus wurde hingerichtet mit dem Schwert, Kopf ab. In Vers 5 heißt es, die Gemeinde fängt an zu beten. Und ein irrsinniges Wunder passiert. Bibelübersetzer sagen, es waren 16 Mann in der Nacht vorhanden von Petrus, alle zwei Stunden. 4 Männer, links und rechts, oben und unten, die ihn ständig bewachten. Türen, Ketten, alles zu. Wow, kein Problem für Gott. Ein Engel kommt und sagt, steh auf, raus mit dir, tschüss. Aber im Vers 2 davor heißt es, Jakobus wurde der Kopf mit dem Schwert voraussichtlich getrennt. Ist es der eine und derselbe Gott? Oh Jakobus und Johannes, ihr habt zu wenig gebetet. Oh, die Gemeinde war's. Die Gemeinde hat beim Jakobus nicht gebetet. Entschuldigung, ich will nicht sarkastisch werden. Aber es ist eine Not, die treibt mich wirklich um. Weil wir manchmal nur das eine oder nur das andere sehen. Und uns gegenseitig dann auch noch anklagen dafür. Warum können wir nicht einfach beides sehen? Und ich möchte euch auch sagen, warum beides wichtig ist, meines Erachtens, aus dem Wort Gottes heraus. Wie hinsichten wohl die Eltern gefühlt vom Jakobus? Ich weiß, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wie sich die Eltern von Petrus gefühlt haben. Alles in einer Woche. Worauf richten wir jetzt unseren Blick? Wir tappen jetzt vermutlich in die Falle, in die wir immer und immer und immer und immer wieder reintappen. Wir sehen nur das Jetzt und Hier. Wir sehen nicht das Ganze. Und Gott sieht es. Ich möchte etwas vorlesen, das begeistert mich immer und immer wieder, auch wenn es mich herausfordert, noch und noch. Hebräer, der Hebräerbrief ist einer meiner Lieblingsbriefe in der Bibel. Der ist sowas von wow. Hebräer 11. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir. Mir fehlt sie wirklich heute Morgen. Wir könnten jetzt lange predigen, um auf Gideon und so weiter und all die Propheten einzugehen. Was haben Menschen wie Sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Und das ist der Schlüssel heute Morgen. Was haben Menschen wie Sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Völlig normal. Sie wiesen sich als Händler im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es geht nur weiter. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückhielten, als wäre es das Normalste der Welt, weil Gott sie wieder lebendig gemacht. Welch ein Sieg des Glaubens. Wow. Steht es nicht da. Welch ein Sieg des Glaubens. Wow. Das habe ich jetzt, Entschuldigung, eingefügt. Aber es geht weiter. Andere, die auch Gott vertrauten. Andere, die auch glaubten an den einen und selben Gott, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher in Schaf- und Ziegenfällen, notleidend, verfolgt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste, in den Bergen, in Höhlen und örtlichen Zuflucht suchen. Wow. Warum höre ich jetzt nicht, welch ein Sieg des Glaubens? Warum kommt es nicht aus uns heraus? Es ist doch genau das Gleiche. Gott sagt, die eine haben Gott so erlebt, dass Tote auferweckt worden sind, dass Königreiche niedergefallen sind, dass ich durchs Feuer gehen konnte, durch Glauben. Und im nächsten sagt er, und andere haben im Glauben Leid erlebt, haben im Glauben heftig sich zersägen lassen. Wahrscheinlich einer der Propheten im Bild auf Jeremia oder Jesaja. Andere lebten ständig in der Wüste, weil sie wussten, meine Heimat ist nicht auf dieser Welt. Ich muss nicht alles hier mitnehmen, was mitzunehmen ist. Und jetzt wiederum kommt das Zeugnis Gottes über diese Menschen. Und das Zeugnis Gottes bestätigt auch hier wieder. Ihnen allen stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein Zeugnis aus. Nicht nur denen, wo wir jubeln, hoffentlich jubeln wir. Aber warum jubeln wir, können wir noch nicht jubeln über einen Johannes, der geköpft worden ist? Warum können wir noch nicht jubeln über einen Jakobus, der geköpft worden ist? Weil wir zu irdisch, Entschuldigung, ich vermute mal, weil wir zu irdisch geprägt sind. Wir sehen nur das hier, als wäre das das Wichtigste. Warum kann nicht Gott auch im Leid, in Not und Sorge dich gebrauchen, um sich zu verherrlichen? Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Allen bitteschön. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Hört euch das mal an. Die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, haben sie nicht erlebt. Und dennoch stellt ihnen Gott das Zeugnis aus. Ja, das sind unsere Glaubensväter, das sind unsere Glaubenshelden. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns, wow, sie haben es noch nicht gesehen wegen dir und wegen mir, weil wir alle zusammengehören. Die Antwort von Jesus an Johannes lautet also wie? Was ist wohl jetzt die Antwort von Jesus an Johannes? Vertraust du mir? Vertraust du mir, auch wenn es dein Kopf bedeutet? Ich habe jetzt einfach predigen, sorry. Ja, ist ja leicht hier Sonntagmorgens, schönem Wetter. Wir leben im Luxus, diese Frage zu beantworten. Ich weiß nicht, wie ich beantworten würde. Aber ich habe Hoffnung, dass Jesus in mir stärker sein wird, als mein ängstliches Wesen vielleicht. Entschuldigung. Ich möchte zum Schluss kommen und brauche trotzdem noch 10 Minuten. Ich hoffe, ihr gebt sie mir. Ist es tatsächlich im Sinne Gottes auch im Neuen Testament? Eigentlich ist die Frage schon beantwortet, weil Jakobus und Petrus lebt im Neuen Testament. Hebräer hat aber bezogen aufs Alte Testament. Ich möchte euch heute Morgen nicht den Spaß nehmen. Ich möchte euch nicht die Sehnsucht nach Wunder nehmen, wie ich hoffentlich noch mehr. Aber ich möchte, glaube ich, dass wir beides anschauen, sowohl als auch. Ich weiß es nicht, warum Gott manche Gebete nicht erhört. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich bin nicht daran verzweifelt, dass Gott meine Gebete um meinen Sohn nicht erhört hat. Das kann ich nicht auf meine Fahne schreiben. Ich weiß nicht, Fritz, ich weiß es nicht. Mein Cousin seit 35 Jahren Muskel, wir beten seit 35 Jahren Muskelschwund. Tut sich nichts. Stopp, das ist eine Lüge. Es tut sich nichts. Wir glauben, es tut sich nichts. Aber was Gott im Verborgenen tut, was Gott in dem Herzen der Einzelnen tut, Das sehen wir oft nicht. Und ich kann euch sagen, ich verspreche es euch, das, was er mein Leid getan hat, ist tausendmal wertvoller als das, was in meinen guten Zeiten passiert. Es ist leider so. Wenn es bei euch anders läuft, super. Aber leider muss Gott manchmal Dinge zulassen, um irgendwas in uns hervorzubringen. Wir schauen noch in zwei Kapitel in der Offenbarung rein. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Wieder eine Frage. Gott, wie lang schaust du eigentlich noch zu? Ich hatte es heute Morgen im Frühstück mit meiner Rebecca. Sie versteht es nicht, warum Gott so lang zuschaut. Ich auch nicht, aus menschlicher Perspektive. Aber Gott gibt auch hier eine Antwort. Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurden ihnen gesagt, sie sollen noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei es noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Wow. Gott wusste das schon beim Johannes, der diese Offenbarung erhalten hat. Gott hält es aus, das Küken alleine diesen Prozess durchgehen zu lassen. Bei dem einen Küken mag das Leben hier auf der Erde stehen. Das andere, das es scheinbar nicht schafft, hat aber in Ewigkeit Leben. Und wer von uns kann das beurteilen, was besser ist? Kapitel 13, 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führten. Er riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen ihn aus. Es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Dem Tier wurde es sogar erlaubt, mit denen, die zu Gottes Volk gehört, Krieg zu führen. Und Gott ließ es zu, dass es sie besiegte. Gott ließ es zu. Ich überspringe. Wer bereit ist zu hören, der gebe jetzt besonders Acht. Wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in Gefangenschaft geraten. Wenn jemand durch das Schwert umkommen soll, wird er durch das Schwert umkommen. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und es ist das Ziel Gottes in dir und in mir. Er lässt manches zu, damit wir standhaft werden. Nicht standhaft in über unseren Zeugungen, über unseren Gedanken, unsere Theologien oder wie auch immer, sondern standhaft darin, Gott wird es gut machen. Ich verstehe manches nicht. Und mich ärgert manches. Sorry, ich lerne das gerade, meine Wut rauszulassen Gott gegenüber. Manchmal gehe ich in den Wald. Gott, wie kannst du? Diese Fragen gehen durchs ganze Wort Gottes. Aber Gott lässt es zu, weil wir zu denen gehören, die überwinden werden. Zum Schluss die letzte Frage. Mit der identifiziere ich mich auf dem besten. Ich habe dreimal zu Gott gebetet, sagt derjenige. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gebetet habe, aber ich weiß genau, wie oft ich gebetet habe für eine Anliegen in mir, eine Not in mir. Paulus sagt im Korintherbrief, ich habe dreimal gebetet, dass dieses Elend aufhört. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Mir ist ein Leben auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich, lasse ich weg, Tag und Nacht. Aber was sagt Paulus drauf? Sorry. Was sagt Paulus drauf? Beziehungsweise, was hat Gott für eine Antwort in Paulus? Ja, wie alle wisst ihr, oder? Gott gab dem Paulus eine Antwort. Nach dem dritten Mal schreien, hat Gott dem Paulus eine Antwort gegeben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und seither geht der Paulus durchs Land und sagt, ich bin schwach, ich bin elend, ich werde von morgens bis abends geschlagen, gepeitscht, verfolgt. So what? Damit Gottes Kraft noch mächtiger in mir ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid. Ob ich schon so weit bin. Aber ich weiß, dass ich es mehr und mehr begreife. Ich verstehe nicht alles. Ich finde es toll, dass Gott heute noch Wunder tut. Ja, super, und ich wünsche mir noch mehr davon. Aber ich wünsche mir auch, dass wir das nicht vergleichen. Derjenige, der die Wunder nicht erlebt, lebt wohl nicht im Glauben. Nein, das Zeugnis Gottes darüber haben wir heute gehört. Ich weiß nicht, warum Gott dem einen oder anderen unter uns das zumutet. Ich weiß es nicht. Aber ich wünsche mir, dass diese Predigt heute uns ermutigt, am Glauben nicht zu verzweifeln. An Jesus keinen Anstoß zu nehmen, sondern dass wir sagen können, okay Gott, du darfst mit mir tun, was du möchtest. Dieses Leid auf dieser Erde ist nichts im Verhältnis zu dem, was uns erwartet. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach ins Gebet gehen, kurz die Augen schließen. Lasst uns beten und den Heiligen Geist bitten, dass er uns offenbart, wo wir noch Anstoß an Jesus nehmen. Lasst uns aber auch glauben. Lasst uns aber Glauben empfangen, dass Gottes Antwort uns trösten wird. Wie eine Mutter. Und Vater, ich danke dir für dein Wort. Du hast mir es aufs Herz gelegt. Keine Ahnung, für wen es passt oder nicht, Herr. Aber ich möchte, dass du das jetzt anstößt heute, dass du mit deiner Tröstung kommst, dass du mit deiner Offenbarung kommst, dass du eine Antwort gibst auf die Not in unserem Leben. Und du bist jemand, der viel, viel tiefer mitleidet mit uns, als wir je erahnen können, Herr. Jesus, du bist die Antwort auf unsere Fragen. Du bist den Weg des Leids gegangen, damit wir auch auferstehen können, Herr. Und ich danke dir, dass du in uns wirkst, damit wir standhaft und treu werden. Dass du eines Tages zu uns sagen kannst, geh hin, du Treuer, zur Freude deines Herrn. Amen. Ich möchte euch ermutigen, wenn das euch jetzt persönlich noch bewegt oder anspricht, geht auf jemanden zu, jetzt direkt im Gottesdienst. Ihr könnt euch nach oben, da kann euch ein bisschen zurückgezogen. Wir möchten es auch in Zukunft wieder verstärkt anbieten, dass wenn Gott, der Heilige Geist, was offenbart hat heute Morgen, wenn er was angestoßen hat, seid so mutig und geht auf jemanden zu. Der Herr segne euch.